Ihr lieben Leute, ich freue mich so, dass ihr hier seid. Ich freue mich total, dass ihr hier seid. Ich habe eine kurze Frage, die für mich ganz wichtig ist. Und zwar, wer von euch war denn das letzte Jahr, sagen wir mal, genau, wer war das letzte Jahr nicht da? Also wer war auf dem März 2013 nicht da? Oh, das tröstet mich. Das freut mich total, weil ich habe eine ganz schlechte Nachricht für euch. Ich werde fast das Gleiche wieder erzählen wie das letzte Mal. Fast das Gleiche. Ja, manche freuen sich. Aber ihr seid ja wahrscheinlich eh nicht, also hoffentlich nicht nur wegen hier den Vorträgen gekommen. Also es ist ja gemein, gell? Es ist echt gemein. Wer kennt das? Du hast den Eindruck, im geistlichen Leben müsste man so Fortschritte machen. Irgendwie, weißt du, Lektion A hast du gelernt, dann kommt Lektion B und dann C und dann geht es weiter. So stellt man sich das vor. Ja? Aber oft ist es ja gar nicht so. Gell? Oft, ich habe den Eindruck, ich muss immer genau das Gleiche wieder lernen. Und was ich schon vor 10 Jahren theoretisch verstanden habe, habe ich nur immer nicht verstanden. Und ich bin wieder in der gleichen Klasse. Wer hat sich auch schon mal so gefühlt? Okay, gut. Ich bin nicht der Einzige. Wir sind in guter Gesellschaft. Ich glaube wirklich, dass das geistliche Leben über weite Strecken hinweg nichts anderes ist, als dass du das gleiche Zeug, die gleichen Sachen immer wieder neu lernst auf tieferen Ebenen. Es geht immer... Hör mir auf mit diesen komplizierten, hochgeistigen Sachen. Es geht um die total simplen Sachen im geistlichen Leben. Wenn wir die wirklich checken würden, wäre schon gut. Wäre schon wirklich gut. Und das, was ich heute und die nächsten Tage mit euch vorhabe, das entspinnt sich alles an einem einzigen Bibelvers. An einem einzigen. Und es ist total simpel. Ich will diesen Vortrag heute, habe ich den schönen Titel gegeben, ganz. Ja, weil es geht darum, ganz, ganz zu werden. Ist gar nicht so einfach, ganz, ganz zu werden. Wir werden uns mal heute anschauen, wie das ist. Jetzt, ich habe letztes Jahr eine Bibelstelle gelesen. Das ist echt witzig, gell? Es gibt Bibelstellen, die sind wie so Fallgruben. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja, du liest so, oh, so nett, und dann passiert das, und dann auf einmal, boom, fällst du du bleibst hängen an einem Vers. Ich habe manchmal den Eindruck, Gott ist wie so ein Fallensteller. So ein Bibelsteller, der stellt so Bibeln wie Fallen, Fallensteller, Bibelsteller, so, und du kommst über so eine Stelle und auf einmal fällst du rein und auf einmal packt sie dich und so ist mir gegangen. Ja, das ganze letzte Jahr bin ich reingefallen und hängen geblieben in dieser Bibelstelle, die wir das letzte Mal schon angeschaut haben. Jetzt ganz kurz rundum Geschichte nochmal. Geschichte rundum ist die, dass Jesus an einem Brunnen sich befindet und er hat Durst. Und er trifft dann eine Frau und das Gespräch geht so los. Also im Johannesevangelium Kapitel 4 steht das. Jesus bittet sie erst, um was zu trinken. Und dann kommen sie drauf, dass eigentlich er das Wasser des Lebens zu geben hätte. Und dann sagt sie, gib mir dieses Wasser. Und dann sagt Jesus diese komische Sache, hol mal deinen Mann. Und das ist genau das Problem, weil sie hat keinen. Also so Thema Beziehungen ist genau ihr Wunderpunkt. 5 Männer schon gehabt und jetzt lebt sie mit einem in wilder Ehe oder so. Also nicht gut. Und so. Und über dieses Thema kommen sie aber dann über Anbetung zu sprechen. Über Anbetung. Und dann sagt Jesus dieses interessante Wort. Also sie stellt erstmal die Frage, wie ist es, soll man auf dem Berg beten oder auf dem Berg? Und dann sagt Jesus, ja, das ist eigentlich gar nicht der Punkt, sondern, und jetzt kommt dieser Vers, um den wird es jetzt die nächsten Tage gehen, deswegen Ohrenspitzen. Jesus sagt, es kommt aber die Stunde, und sie ist jetzt schon da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Oder in anderen Übersetzungen sagen, denn solche Leute sucht Gott als seine Anbeter. Solche Leute. Jetzt, ich bin hängen geblieben an ganz vielen Stellen in diesem Vers, in dieser Bibelstelle. Ich werde allein morgen und übermorgen nur über das sprechen, was es da heißt, in Geist und in Wahrheit. Wow. Was heißt es denn, in der Wahrheit zu leben? Und was heißt es, im Geist zu leben? Aber dann bin ich hängen geblieben noch an einem anderen Element dieses Satzes und über das will ich heute Abend sprechen. Und zwar, schau mal her, wir Menschen neigen ja dazu, Anerkennung zu suchen. Ja, du bemühst dich irgendwie, machst irgendwas, weil du willst Anerkennung von Leuten haben. Oder wir suchen Erfolg. Ja? Und so könnten wir meinen, vielleicht ist Gott auch so, vielleicht braucht Gott auch die Anerkennung von Leuten, vielleicht braucht er auch unseren Lobpreis, dass wir ihm immer wieder sagen, komm, du machst es noch ein paar Jahre, du bist echt gut, toll, dass du im Himmel sitzt und so dass Gott praktisch unsere Bestätigung braucht. Dann stünde in diesem Vers hier, der Vater sucht Anbetung. Der Vater sucht Lobpreis. Das steht hier aber nicht, sondern hier steht, der Vater sucht Anbeter. Der Vater sucht Anbeter. Was heißt dann das? Also ich spreche heute über das schöne Thema ganz. Und das Erste, wo ich hängen geblieben bin, ist, dass Gott offensichtlich keine Anbetung sucht, sondern Anbeter. Oder man könnte es auch anders ausdrücken. Gott sucht Menschen und nicht Anbetung. Gott sucht Menschen und nicht die Anbetung. Diese Menschen, das sollen schon solche sein, die ihn anbeten. Aber das ist nicht so, dass er einen abstrakten Akt, eine Leistung braucht, sondern er sucht nach einer bestimmten Art von Menschen. Und das klingt erstmal super theoretisch. Beim genaueren Hinsehen ist es aber eine total revolutionäre Aussage. Und zwar ist es einfach die Aussage, dass Gott nicht das sucht, was wir ihm bringen können. Du kannst ihm Anbetung bringen, du kannst ihm auch gute Taten bringen, du kannst ihm bringen, dass du anderen Menschen von Jesus erzählst. Aber das ist nicht das, was er eigentlich von dir sucht. Das klingt so selbstverständlich, aber wenn du es genauer durchdenkst, ist es gar nicht selbstverständlich. Mit was ist es zu vergleichen? Stell dir vor, du seist eingeladen zu irgendeiner Party von einem ganz wohlhabenden oder bekannten Mensch. Jemand, wo du denkst, ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass ich da eingeladen wurde. Wie habe ich denn das geschafft? Und weil du dich so geehrt fühlst, denkst du dir, okay, das Wenigste, was ich tun kann, ist, dass ich mich schön anziehe und dass ich was mitbringe, dass ich mich richtig herausputze und dann ziehst du dir das Tollste an, was du hast und Krawatte, schaust im Internet noch nach, wie der Krawattenknoten geht, weil du es nicht weißt und dann denkst du für die Frau des Hauses, kaufst du Blumenstrauß, gibst 25 Euro aus, großer Blumenstrauß mit Hyazinthen und Gladiolisten und Gräs, Rosen, Pulpis und so weiter, alles weiter, Gerberinis, Germinis, Gerberas, alles, großer Strauß. Und dann denkst du, für ihn kaufst du eine Uhr, 100 Euro, kaufst eine Uhr, schönes Etui und so Uhr und dann alles mit schönem Band drumherum und denkst du dir, hey, ich will, wenn ich eingeladen bin, ich will wenigstens ein bisschen, also das ist so eine Ehre, dass ich eingeladen werde, das ist das Mindeste und so weiter. So und dann fährst du dahin im Auto und freust dich, bist voll aufgeregt und dann machst du die Autotür auf und steigst auf und dann fällst du hin und fällst richtig in den Schneematsch rein und deine Hose reißt auf und spritzt auf das Hemd und das ist alles ganz voller Schnee, Matsch, braun Zeug, Soße und dann denkst du, okay, was mache ich jetzt? Dann denkst du, okay, gehe ich in das Restaurant rein, vielleicht kann ich mich noch abwaschen und dann gehst du durch diese Drehtür und wie in den Fernsehwerbungen, wo man das sieht, ist es ganz klar, dass sich dieser Blumenstrauß in der Drehtür verfängt und die Tulpen und die Gerberas und Minis und Lullen, Jullen, ja, die alle kaputt und total schaut furchtbar aus. In diesem Moment entgleitet dir in einem Moment plötzlicher Unvorsichtigkeit dieses Etui von der Uhr und es bum bum bum, die Uhr kaputt und so. Und in dem Moment, wo du die Scherben zusammenklappst, stehst du auf einmal vor dem Gastgeber. Und es ist so eine Ehre, dass du eingeladen bist und du wolltest alles tun, um wenigstens zu sagen, dass du dankbar bist und ein bisschen was zurückgeben. Und du hast überhaupt nichts zu bringen. Und der Gastgeber sagt, so egal, ich wollte doch, dass du da bist. Ich freue mich so, dass du da bist. Ihr Lieben, das glauben wir alle, dass Gott so ist, in unserem Kopf. Wir glauben das so in unserem Kopf, aber tief drin gibt es ganze Bergwerke von Unglauben, die sagen, nee, ich muss schon was bringen. Weil unsere ganze Kultur, unsere ganze Welt ist so auf Leistung aufgebaut und auf Anerkennung für Leistung. Das, bei Gott, das muss genauso sein. Schau mal her, was würde das mit deiner Weltsicht machen, wenn du tief drin wüsstest, hey, ich bin ich und damit ist eigentlich schon gut. Ja? Weil Gott sucht eigentlich gar nicht irgendwas, was ich bringe, sondern mich. Weißt du das, dass du nicht auf Erden bist, um Erwartungen zu erfüllen? Weißt du das? Weißt du das, dass du nicht auf der Welt bist, um nur zu funktionieren? Ich bring dir mal ein bisschen ein wildes Beispiel, ja? Ich zeig dir jetzt mal dieses Bild. Ja? Das ist ein Bild von einem Mädchen oder einer jungen Frau, die vielleicht aufgrund ihrer körperlichen oder geistigen Einschränkungen vielleicht ihr Leben lang nie einen normalen Beruf ausüben wird. Die wird vielleicht nie groß etwas für andere Leute tun können, außer Gesten der Freundlichkeit. Das ist vielleicht jemand, der nie groß Geschichte schreiben wird, die Welt verändern wird. Jetzt, wer von euch weiß aber intuitiv, dass das Leben von dieser Frau oder von diesem Mädchen trotzdem absolut wertvoll ist? Okay? Wir Menschen wissen das intuitiv. Wir wissen das intuitiv, unabhängig davon. Das ist einfach nur, weil es ein Mensch ist. Schau mal her. Und wenn du heute Abend einen Unfall hättest und bis an dein Lebensende nur im Krankenhaus lägest und dich nicht bewegen könntest, oder wenn du ein Schicksal hättest wie dieses Mädchen, wäre dein Leben vor Gott genauso profund, wertvoll, erfüllt und wichtig, wie deins jetzt ist. Steht auf einer Ebene, weil der dir dein Leben geschenkt hat es dir nicht aufgrund einer Gegenleistung geschenkt. Das kannst du nie zurückgeben. Das ist eine so befreiende Botschaft, die heißt, du darfst sein vor diesem Gott. Er ist nicht interessiert, dass du irgendwas, alles Mögliche erstmal machen musst. Du darfst erstmal einfach sein vor ihm, wie du bist. Das ist schon lustig, wir sind ja komische Geschöpfe, gell? Wir sind komische Geschöpfe. Gott sucht Menschen, und zwar, ein Mensch ist ja immer ein Unikat. Ja? Dich gibt's genau einmal, und mich gibt's auch einmal, aber es ist schon total lustig. Wir sind echt komisch. Und zwar, es gibt eine Sache, in der bin ich unschlagbar. Absolut unschlagbar. Und das ist die Sache, eine Disziplin. Da bin ich total gut drin, wahnsinnig gut. Und das ist die Disziplin Johannes Hartl sein. Das kann ich super. Um genau zu sein, das kann ich besser als jeder andere. Da bin ich total, im Johannes Hartl sein macht mir keiner was vor, weil das bin ich. So, und jetzt kannst du deinen Namen auch einsetzen. In du sein ist keiner so gut wie du. Da bist du unschlagbar. Das ist wie, du nimmst an einem Wettrennen teil und Siegertreppchen, es gibt nur eins und da ist erster Platz und auf dem stehst du schon. So, und jetzt gibt es aber eine Disziplin, eine andere Disziplin, und in der kannst du nur verlieren. Und das ist die Disziplin jemand anderer sein. Wenn du das versuchst, hast du schon verloren, weil das wirst du nie schaffen. So, wir sind echt doof ein bisschen. Wir sind doof. Wir versuchen beständig was wir unmöglich können, nämlich jemand anderer sein. Und das, was wir absolut könnten, wofür Gott uns total gemacht hat, da fühlen wir uns immer komisch. Das ist nämlich wir selber sein. Weißt du, die anderen, die gibt's ja alle schon. Nur dich gibt's nur das eine Mal. Ne? Also, wenn du wie jemand anderer sein willst, das ist keine gute Idee, weil den gibt's ja schon. Hey, aber wie oft vergleichen wir uns mit anderen? Wie massiv ist die Aussage, dass Gott nicht abstrakt Anbetung sucht, so ich brauche 250.000 Leute, die beten mich an, willst du einer davon sein? Sondern dass er dich sucht, dass er Menschen sucht, dass er einen Anbeter sucht. Und weißt du, dass du Gott anbeten kannst auf eine Art und Weise wie überhaupt niemand sonst in der Galaxie? Und dann sagst du, ja gut, aber ich kann nicht so schön singen wie diese Person, ich sehe nicht so gut aus wie diese, kann nicht so gut das und das, ich weiß nicht so und so. Ist doch egal, du bist du. Wenn Gott jemand braucht, der intelligent ist, erschafft er einen Engel. Also wenn Gott das Optimalste erschaffen will in Intelligenz und Schönheit, ja, das stimmt, da bist wirklich nicht du rausgekommen. Also da könnte Gott noch ganz andere. Aber weißt du was, er hat dich als du erschaffen. Und es ist total gut. Und es ist genauso gut wie dieses Mädchen und wunderbar und es ist absolut, einfach weil Gott gut ist und weil du einfach sein darfst und weil Gott wirklich Interesse an Menschen hat. und nicht abstrakt an irgendeiner Sache, die wir für ihn tun. Ich liebe das so. Schau mal, wir sind ja hier zusammen und es geht ja um Lobpreis. Es geht um Anbetung. Und da können wir ja die komischsten Ideen haben, worum es in Anbetung geht. Weißt du, auch Anbetung, auch Gebet kann so ein komischer Leistungsquatsch werden. So ist wie, okay, ich muss jetzt Gott was vortanzen. Schau mal, was ich kann. Und Gott sitzt am Thron und sagt, alle Achtung, du kannst dich eine halbe Stunde lang auf was total Langweiliges konzentrieren. Ich bin wirklich beeindruckt. Das kann nicht der Punkt sein. So, braucht Gott das jetzt oder wie? Also, ich finde es so gewaltig, was die Bibel, in dem Fall der Apostel Paulus im Römerbrief, sagt über die Anbetung, über den Gottesdienst, dem Gott gefällt. Willst du das wissen, was Gott sich unter einem wirklich guten Gottesdienst vorstellt? Im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1, sagt der Paulus: Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer Gott darzubringen, das Gott gefällt. Du gefällst Gott. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Lass uns das genau hinschauen. Was genau will Gott? Was genau sollst du Gott darbringen? Was genau ist die Opfergabe, an der Gott wohlgefallen hat? Euch selbst, du selber. Du selber, du selber, du selber, du selber. Du selber. Nicht das Lied, das du singst. Nicht die Kniebeuge, die du machst. Nicht das Konzentrieren, das du bringst. Alles kann helfen. Aber er will dich, und zwar ganz. Er will dich, wenn du im Auto sitzt. Er will dich, wenn du arbeitest, wenn du abspülst, wenn du deine Kinder wickelst. Er will dich inklusive deinem Sexleben. Er will dich inklusive deinem Gedankenleben, wenn du am Computer sitzt, wenn du Geld auf die Sparkasse bringst oder abhebst oder nichts abhebst, weil nichts drauf ist. Er will dich, und zwar ganz. Das ist der Lobpreis, den er will. Dein Leben ist nicht geteilt in fromm und nicht fromm. Da eine Minute bete ich am Tag und der Rest ist alles nur Quatsch. Er will dich. Du selbst. Er will dich. Er sucht dich. Er sucht dich. Jetzt habe ich eine Frage. Warum muss er denn überhaupt suchen? Ich meine, er kann auch einfach nur sagen, ja, wir haben so ein paar Menschen und Gutes. Ja, warum muss der Vater Anbeter suchen? Und ich bin hängen geblieben, ich habe es schon gesagt, die Bibelstelle ist wie so ein, wie eine Fallgrube für mich geworden. Der Vater sucht. Die Anbeter in Geist und in Wahrheit. Also wenn man was sucht, wenn man was suchen muss, dann heißt es, dass es vorher noch nicht sichtbar ist. Dass es versteckt ist. Das, was im Weg steht. Das, was davor ist. Es ist so schön zu sehen, auf welche Art und Weise der Vater in diesem Kapitel Johannes 4 Anbeter sucht. Wer ist denn der Anbeter, der da gesucht wird in dem Kapitel? Ruf einfach mal ran, wenn du eine Idee hast. Genau, diese Frau, die Jesus sucht, diese Frau. Und dann ist es witzig, dann reden sie erst so ein bisschen Smalltalk. So, hast du ein Schöpfgefäß und so, und so, gib mir dieses Wasser. Und dann stellt Jesus die entscheidende Frage und er sagt, hey, such dann, hol deinen Mann. Und mit dieser Frage entwaffnet er sie. Weißt du, sie will über alles Mögliche reden, aber er sucht nicht das fromme Blabla oder den Smalltalk, sondern er sucht den Mensch hinter der Maske. Immer. Gott hat kein Interesse an Fassade, ist ihm völlig wurscht. Jesus, den Pharisäern gegenüber, sehen wir das im Evangelium ständig. Fassade, sagt er, ihr seid weißgetünchte Gräber, imponiert Gott gar nicht. Gott sucht den Menschen hinter der Fassade. Oder hinter der Maske. Schau mal, jeder von euch, ich auch, jeder Mensch, jeder von uns hat Sachen, die weiß nur er, die weiß nur sie. Jeder hat Geheimnisse, jeder hat Verletzungen, jeder hat verborgene Dinge. Und es gibt Dinge, die Menschen nie verstehen können. Es gibt Dinge in deinem Leben, die Menschen nicht wissen. Gott ist interessiert an deinem echten Du, deinem echten Ich hinter der Maske, das, was keiner sieht. Gott sucht genau diesen echten Menschen. Überhaupt, ich finde die Vorstellung, dass Gott mich sucht, dass Gott dich sucht, finde ich total überwältigend. Die Schrift spricht an ganz vielen Stellen davon. Ja, schau mal, wenn du heute Abend hier bist, am 3. Januar in Augsburg, ich bin davon überzeugt, dass du nicht hier bist, weil du dich angemeldet hast, sondern du bist hier, weil es eine Initiative Gottes gab, dich zu suchen. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo du gar nichts dazu konntest. Der Römerbrief spricht davon auf eine sehr, ja geradezu schockierende Weise. Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. In deinem Leben mit Gott, die Initiative geht immer von Gott aus. Immer von Gott. Du bist nicht hier aus eigener Entscheidung, sondern weil er dich erwählt hat. Dein Zustand aus dir selber heraus war hilflos. Es führen nicht alle Religionen zu Gott, es führen nicht alle Wege nach Rom. Und jeder, der sich ein bisschen so, wer immer redlich sich bemüht, den können wir erlösen. So endet Faust 2 bei Goethe. Ja, aber so endet nicht die Bibel. Sondern das Evangelium ist, dass ein Gott Mensch geworden ist, um zu suchen, was verloren ist. Und dich in einem Zustand, wo du tot warst in deinen Übertretungen und Sünden, gefunden und zurückgeholt hast. Das ist die Geschichte, das ist das Evangelium. Nicht, wie gut es ist, dass wir uns entschieden haben für Jesus, ja, das vielleicht auch. Ja, wie gut ist, dass er sich für dich entschieden hat, dass er sich für mich entschieden hat, dass er sich aufgemacht hat, uns zu suchen. Jesus hat sowas wunderbar Entwaffnendes. Das ist total lustig, gell? Diese Samaritanerin, diese Frau, die hat eben das Gespräch mit Jesus und der stellt ihr nur die eine Frage, nämlich wie das ist mit ihrem Mann. Und dann sagt sie, ja, Mann ist nicht und so. Und sagt Jesus, ja, genau, 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann. Und dann sagt sie, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und dann reden sie wieder über was anderes. Aber als sie zurückgeht in ihr Dorf, erzählt sie allen, aber was sie sagt, ist voll witzig. Viele Samaritaner aus jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Jesus hat ihr gar nicht alles gesagt, aber was ich damit meine ist, sie hat sich total ertappt gefühlt, total. Aber auf positive Weise, sie hat gemerkt, hey, der sucht mich hinter der Maske. Jesus hat immer diesen Eindruck erweckt bei Menschen. Bei Petrus genauso. Ja, Jesus fragt ihn, liebst du mich? Und Petrus sagt, okay, du weißt alles, Herr. Du durchschaust mich total. Weißt du, dass Gott dich total durchschaut? All deine Tricks, all deine Masken, all deine Halbheiten. Er durchschaut dich total und er sagt ja zu dir. Diese Frau hat gesagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus hat gesagt, ja, sagen wir so, du hast schon 5 Männer gehabt und jetzt lebst du mit einem zusammen, der nicht dein Mann ist. Wir lassen das mal als Wahrheit durchgehen. Schau mal, so ist Jesus. Er hätte auch sagen können, von wegen, du hast keinen Mann. Jesus durchschaut dich total und sagt auf tiefe und ganzheitliche Weise ja zu dir. Das ist unvorstellbar schön. Das ist unvorstellbar wunderbar. Jetzt ist natürlich eine interessante Frage. Wie kommt er denn dahin? Ja, wenn er das machen will, er sucht Anbeter in Geist und Wahrheit und das tut er, indem er den Menschen hinter der Wand sucht. Wie kommt er dahin? Lass uns anschauen, wie er bei der Frau hinkommt. Das ist echt lustig. Er spricht sie auf ihr Eheverhältnis an und dann sagt sie als Antwort drauf, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, ihr aber sagt, in Jerusalem solle man anbeten. Wie jetzt? Du merkst so richtig, die will voll gerne über Religion reden, nur nicht über das echt peinliche Thema. So, und so sind wir auch oft. Gell? So sind viele fromme Menschen. Ja, irgendwelche frommen Geschichten, gell, können wir gerne uns über Bibelstellen hier und da haben wir alles eine Meinung. Aber der wunde Punkt im Leben, oh, schau, und dann genau dem ist Jesus interessiert. Ich finde das total nervig, aber so ist das Reich Gottes. Ja? Das Reich Gottes ist so, Gott interessiert sich absolut überhaupt nicht für das ganze Pipapo, sondern interessiert sich für deine schwache Stelle. Das ist der dritte Punkt, meine schwache Seite oder meine schwache Stelle interessiert ihn besonders. Das ist manchmal nervig, aber gut. Meine schwache Stelle interessiert ihn besonders. Meine schwache Stelle interessiert ihn besonders. So. Schau, das Ziel von Jesus, wenn er die schwachen Stellen anspricht, wenn er die wunden Punkte berührt, ist nicht uns weh zu tun oder uns zu beschämen. Aber ich sag dir ganz klar, du kommst im geistlichen Leben überhaupt nicht weiter. Du kommst überhaupt nicht weiter, ohne an Punkte zu kommen, die Jesus bewusst zulässt, wo du an Schmerzpunkte rankommst. Weil sein Ziel ist, ganze und echte Anbeter in Geist und in Wahrheit hervorzubringen. Und weißt du was? Die Kombination echte Anbeter in Geist und in Wahrheit, das ist das Seltenste, was es gibt. Ich kenne so viele Leute, ich bin selber absolut nicht davon gefeit, ja? Es gibt so viele Leute zum Beispiel, die sind nur im Intellekt. Die können alles rational erklären, ja, die haben für alles eine Meinung, für alles eine Statistik. Aber du hast den Eindruck, irgendwie so Gefühle finden da gar nicht statt. Oder die haben gar keinen Zugang zu ihren Gefühlen. Wer kennt solche Leute? Es ist irgendwie, die sind ziemlich im Geist, ja, oder ziemlich im Intellekt, aber irgendwie, das ist nicht echt, das ist nicht ganz, das ist nicht heil. Und dann gibt es Leute, das ist auch ganz heiß, die leben nur in ihren Idealen. Die haben so total tolle Ideale, die wissen genau, was richtig ist und eigentlich sollte man das und ich bin der Meinung das und haben ein Urteil über alles, haben eine Meinung über alles und glauben, dass weil sie ein Ideal haben, das auch leben würden, aber dem ist gar nicht so. Das Leben sieht eigentlich ganz anders aus von denen. Wer kennt solche Leute? Aha. Und dann gibt es Leute, die haben so eine, die sind Christen, über das werde ich übermorgen sprechen, die sind Christen und leben aber eigentlich total normal wie alle anderen Menschen auch, nur dass sie so eine fromme Überschrift haben. Also das ist ein Eindruck, ihr Leben ist genauso, nur im natürlichen Bereich, besteht aus den gleichen menschlichen Situationen, menschlichen Sichtweisen wie vom Nachbarn auch, aber die geistliche Dimension fehlt komplett. Worauf will ich raus? Ein wahrer Anbeter in Geist und in Wahrheit, das ist was Großartiges und was Besonderes, das ist nicht automatisch. Und wenn du Ja zu Jesus sagst und dich auf einen lebenslangen Weg mit ihm einlässt, erlebst du eine Umgestaltung, und auf das will ich heute raus, die dich nicht immer abgehobener, immer frommer, immer idealistischer, immer rationaler, immer irgendwie macht, sondern immer mehr ganz, ganz. Weil ich dir jetzt eine Entdeckung zeigen möchte, über die ich echt total begeistert bin. Und zwar, wer ist denn die erste Person in der Bibel, der Gott Gebote gegeben hat? Ja, wobei, nee, das stimmt eigentlich nicht. Okay, ich muss es anders formulieren. Weil eigentlich hat er dem Adam auch schon ein Gebot gegeben. Sag mal, wer ist nach Adam der Erste, mit dem Gott neu angefangen hat? Na okay, war Noah. Es war eine schwachsinnige Frage. Ich spreche jetzt über Abraham. Ich habe was Gutes über Abraham. Wer war die Person der Bibel, die Pointe vertan? Also ich erzähle euch was über Abraham. Es ist wunderbar. Und zwar sagt Gott an einer Stelle zu Abraham, wie er sich vorstellt, wie der Abraham leben soll. Und da gibt es diese interessante Stelle, die steht in Genesis. Das ist das gleiche wie 1. Mose. Und ich bringe euch jetzt mal, ich will mich nicht drüber lustig machen, aber es klingt so witzig. Das ist jetzt die Übersetzung von Martin Luther, die ganz bekannt, die heißt es. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der allmächtige Gott. Wandle vor mir und sei fromm. Das finde ich so nett. So, ich weiß nicht, was du mit dem, ich finde das Wort fromm nett, aber das ist so, wie der Herr stellt sich vor, so sei immer fromm, Gott, tu immer jeden Morgen deine Bibel lesen und eine Kerze anzünden oder so, Gott, tu immer schön brav fromm sein, wandle vor mir, sei fromm, die Einheitsübersetzung übersetzt das auch nicht so viel besser, aber irgendwie sei rechtschaffen. So, und die Entdeckung, auf die ich gestoßen bin, ist, ja, dass das Wort, was hier steht für fromm, naja, das ist jetzt, also nicht wirklich fromm heißt. ja, sondern da steht das hebräische Wort, ich gebe jetzt ein bisschen an, ja, ich gebe ein bisschen an, das hebräische Wort Tam steht da, das sieht so aus, und Tam, ja, das kann schon sowas wie vollkommen auch heißen, ist komisch, Tam kann auch heißen, wenn eine Stunde ganz vorbei ist, dann sagt man, die Stunde ist Tam. Würde man nicht sagen, das war jetzt eine sehr fromme Stunde. Eine sehr rechtschaffene Stunde, ja. Und deswegen übersetzt der Martin Buber, so ein jüdischer Übersetzer, eines dieser ersten Worte, die Gott überhaupt zu einem Menschen gesprochen hat, wie man leben soll, wie folgt. Ich finde das super, diese Sprache, ja, ist es. Ich bin der gewaltige Gott. Geh einher vor meinem Antlitz, sei ganz. Denn das, was hier steht, das Wort Tam, heißt ganz. Wir lesen es genauso im Psalm 18, sagt David, Herr, du hast mich erlöst und befreit, denn ich war vor dir ganz. Und selbst wenn Jesus in Matthäus in der Bergpredigt sagt, seid also vollkommen wie euer himmlischer Vater, steht da nicht einfach from, sondern steht teleios, und teleios kann auch heißen vollendet oder ganz. Weißt du, dass Gott will, dass du ganz wirst? Wenn dich jemand fragen würde, worum geht es so im Christsein, so mit Gott und sowas, wäre das das Erste, was aus dir rauskäme, zu sagen, Gott will, dass ich ganz bin. Dass mein Leben ganz ist. Dass mein Leben echt ist. Nicht irgendwie in Teile zerspalten, das ist das eine, das ist das andere, das ist das. Sondern du bist berufen, ganz zu sein, um genau zu sein sogar. Ganz, 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 ganz. Ganz. Ich nenne diesen vierten und letzten Punkt mal Tam. Also das heißt, wenn man das transkribiert, Tam, Wege des Ganzwerdens, also nicht mit S, ja, das ist keine Ganzwerden, sondern nur Ganz. Tam, Wege des Ganzwerdens. Und ich will euch einfach mal, das ist total lustig, sei ganz, ja, sei ganz. Wir haben ja solche Helden in der Bibel, solche Glaubenshelden. Und wenn du deren Leben genauer anschaust, dann entspricht das also teilweise jetzt gar nicht so eins zu eins praktisch so dem, wie soll man sagen, dem Standardbild eines Christen. Ich stelle euch mal nur so drei echte Helden vor. Ja, den einen hatten wir schon, den Abraham. Jetzt der Abraham, der kommt ja in der Bibel schon ziemlich gut weg. Ja, Abraham ist ja so der Vater des Glaubens, so er hat Gott vertraut und hat Gott geglaubt und der Herr hat ihm das als Gerechtigkeit angerechnet. Aber um ehrlich zu sein, also nicht in jeder Hinsicht kam der ja total gut weg. Gell? Also erstmal so, da sind sie irgendwie im fremden Land und dann verleugnet er erstmal, dass er eine Frau hat. Ja, und dann sagt ihm Gott, also du wirst mit deiner Frau, wirst du ein Kind kriegen, aber es dauert ihm zu lange, denkt er sich, hey, mit der Magd kann ich doch auch ins Bett gehen. Ja, und das bringt total viele Probleme. Und dann gibt Gott ihm ganz mächtige Riesenverheißungen. Und das Erschütternde ist, Abraham stirbt und hat praktisch fast gar nichts von der Erfüllung gesehen. Ja? Gott sagt zu ihm, schau mal auf den Sternenhimmel, so viele Sterne, so viele Nachkommen wirst du kriegen und die werden das Land einnehmen. So, und Abraham stirbt und wie viele Nachkommen hat er? Er hat genau 2 Söhne. Ja, und die besitzen überhaupt nicht ein riesengroßes Land. Wie geht es denn dir persönlich eigentlich mit Verheißungen, die Gott dir gegeben hat, deren Erfüllung du noch nicht gesehen hast? Ja? Schau, wir haben oft ein komisches Bild von diesen Glaubenshelden und Gott sagt, hey, okay, das ist dieser Typ, der hat da mal seine Frau, da war er zu feig, dazu zu stehen und dann hat er hier nicht lang genug gewartet, bis ich erfüllt habe, was ich versprochen habe. Und hier hat er sogar Dinge in seinem Leben gar nicht gesehen, wo ich durchgebrochen bin. Aber er ist trotzdem der Vater des Glaubens, weil er ganz einhergegangen ist vor mir. Ich meine, noch besser wird es bei David. Der wird ja genannt, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das steht zweimal in der Bibel. Zweimal in der Bibel steht, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Was für eine gewaltige Aussage. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der Mann nach dem Herzen Gottes, ja, wir wissen meistens nur die Geschichte so David und Goliath und dann vielleicht noch, dass er halt ein König war und Jerusalem und so. So. Der Mann nach dem Herzen Gottes, der ist zwischenzeitlich, einfach weil er Angst hatte, zu den Feinden Israels übergelaufen. So, hat er mal gegen Israel gekämpft. Aha, tolle Idee eigentlich. Ja? Und auf dem Dach sieht er eine schöne Frau, denkt er sich, oh, mit der könnte ich mal schlafen und ihren Ehemann umbringen. Wie wäre es denn hiermit? Und so. Also der hat sich sehr ernstzunehmende Schnitzer erlaubt. Und dann waren so Sachen wie, sein Sohn hat gegen ihn rebelliert, eine Revolution angezettelt gegen ihn, der Abschalom. Du wirst mal sagen, hey, das sind Biografien mit ernstzunehmenden Brüchen. Und du schaust dein eigenes Leben an und verstehst zwei oder drei Sachen nicht und verzweifelst und denkst, ich bin aus dem Plan Gottes rausgefallen. Ich glaube, der Herr hat überhaupt keinen Plan mehr mit mir oder sowas. Hey, der Herr hat einen Plan für dein Leben, aber der Plan ist nicht notwendigerweise, dass alles super läuft. Der Plan ist nicht notwendigerweise, dass nie irgendwas wehtut. Der Plan ist nicht notwendigerweise, dass dir alles gut gelingt. Der Plan ist, dass du ganz, ganz wirst. Dass du echt wirst. Gott ist nicht interessiert an Fake, Gott ist nicht interessiert an Maske, er ist interessiert an deinem Herzen. Er ist nicht mal interessiert an deiner frommen Leistung. Er will dein Herz und das will er ganz, er will es ganz, ganz. Eine der Personen, wo man es vielleicht am schönsten sieht, ist eine Person, deren Bedeutung im Neuen Testament eigentlich unglaublich ist. Stell dir vor, Jesus erwählt Apostel. Das ist ja schon unglaublich. Ja, Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott und erwählt 12 zu seinen engsten Gefolgsleuten. Und aus diesen 12 erwählt er einen, der der Chef ist, nämlich Petrus. Jetzt Jesus weiß von Anfang an alles, was in diesem Mann ist. Das Problem ist nur, der Petrus weiß das noch nicht. Und bei uns ist es genauso. Ja, Jesus sagt, Petrus, willst du mir nachfolgen? Er sagt, ja klar. Und ich bin auch bereit mit dir, für dich zu kämpfen und Feuer vom Himmel fallen zu lassen. Und ich bin bereit, für dich zu sterben. Das heißt, er hat große Ideale. Aber das ist noch nicht echt. Das ist noch überhaupt nicht ganz. Geschweige denn ganz, ganz. Der ist einfach nur enthusiastisch. Und Jesus nimmt ihn auf einen Weg, wo er erstmal sauber auf die Schnauze fällt. Also so richtig. Er wird konfrontiert mit seiner Fähigkeit, denjenigen, der ihm am wichtigsten ist, den er am meisten liebt, in der entscheidenden Stunde zu verraten aus Menschenfurcht. Damit wird er konfrontiert. Und Jesus lässt es zu. Jesus weiß es. Er weiß, wen er als Haupt der Apostel berufen hat. Und auch hier wieder. Jesus, nach der Auferstehung, stellt die gemeine Frage. Er sucht nämlich den Menschen hinter der Maske. Er sagt, Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Er konfrontiert ihn mit der Tatsache, dass Petrus sagt, du weißt alles, Herr. Du weißt, dass ich dich liebe. Und in diese Gebrochenheit hinein, wo Petrus erkennt, all meine Ideale sind zerbrochen, kann Jesus reinsprechen. So, und jetzt weide meine Schafe. Letztes Kapitel vom Johannesevangelium. Denn als du jung warst, bist du hingelaufen, wohin du wolltest. Aber wenn du alt geworden bist, wird ein anderer dich führen. Du wirst ganz geworden sein, weil du in Kontakt gekommen bist mit deiner eigenen Schwäche. Und erst da wird meine Fruchtbarkeit mit dir beginnen. Denn die basiert nicht auf deinen hohen Idealen, sondern auf dem, wer du wirklich bist. Das ist interessant, gell? Dieses Problem, das der Petrus hatte mit Menschenfurcht, das ist nicht weggegangen. Wir lesen nachher in der Apostelgeschichte, dass der Paulus den Petrus zurechtweisen musste, weil er in einer Situation, das war da zwischen Judenchristen und Heidenchristen, dass Paulus aus Menschenfurcht was Falsches getan hat, geheuchelt hat. Das ist interessant, gell? Der große Apostelfürst. Es kann schon sein, dass dir eine Schwachstelle bleibt. Gell? Es ist nicht so, dass nach dem ersten inneren Heilungsseminar oder nach einem Jahr mit Jesus alle Charakterschwächen, alles glatt poliert und ab jetzt geht es nur noch super. Nee, manche Sachen bleiben und der Herr lehrt dich aber immer echter, immer mehr ganz zu werden, auch immer abhängiger von Jesus. Und das, was rauskommt, ist nicht immer unendlich grandios, aber es ist sehr, sehr schön und es ist sehr, sehr echt und es ist sehr, sehr ganz. Und was ist das, was rauskommt? Ich finde es so wunderschön, dass Gott eben nicht einfach nur Anbetung sucht. dass er so eine abstrakte Anbetung sucht, sondern dass er Interesse an Menschen hat. An Menschen. Und er hat nicht nur Interesse, dass diese Menschen zum Beispiel, wir haben das vorher gesungen, ja, ich lebe, um dich zu verehren, alles in mir ist zu deinem Lob, das stimmt, dass du lebst zu seiner Ehre, aber nicht nur das. Gott hat auch einen Plan, dass du in ihm ganz du selbst wirst. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, das ist ein bisschen sperrige Sprache, ich werde es euch gleich vorlesen, schreibt der Paulus. Ihn, also Christus, verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Sehr interessant. Das ist wie, dass der Paulus und Gott mit ihm zusammen oder Paulus mit Gott mit Paulus zusammen, sagen wir, wir arbeiten an diesen Menschen wie an einem Kunstwerk, dass die vollkommen werden in Christus. Aber nicht, dass du aufgehst in einer anonymen Masse, am Schluss gibt es halt Jesus und wir sind irgendwie der Brei und so. Nein, dass du vollkommen dargestellt wirst, aber vollkommen in Christus. Weißt du, dass je mehr du Jesus gleich wirst, desto mehr wirst du einfach nur du selbst? Weißt du, dass authentisches Wachstum in Gott und mehr du selber werden das Gleiche ist? Weil Gott Kreativität und Originalität und Einzigartigkeit erschaffen hat. Er hat dich ja gar nicht als Kopie erschaffen. Je mehr du eins wirst mit Gott, desto individueller mehr wirst du selbst. Und nicht Kopie, sondern echt und wirklich und ganz, ganz dargestellt in Christus. Ich sag's euch, ihr Lieben. Du bist berufen, in Jesus ganz, ganz zu sein. Es gibt diese Stelle, vielleicht kommt dir die in den Kopf, wo du denkst, Johannes, das hört sich ja wie so eine Verwirkliche-Dich-Selbst-Lehre an. Es gibt schon die Stelle, wo es heißt, hey, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst. Du sollst schon dich selbst verleugnen, aber weißt du, was du nicht verleugnen sollst? Teile von dir. Was wir meistens machen ist, wir haben jetzt so den frommen Teil in uns, der ist okay und der Selbstgerechte und unsere Ideale und die anderen Sachen verleugnen wir. Schwierige Seiten von unserem Charakter, schwierige Geschichten, die verleugnen wir. Das ist nicht der Punkt. Du darfst ganz sein mit deinen Brüchen, mit den Sachen, die noch schwer sind. Und dann darfst du ganz, ganz wie du bist, dich total in Jesus hineinwerfen. Das heißt, es dich selbst verleugnen. Das bedeutet, dass du sagst, Jesus, alles, was ich habe, ist total für dich. Und dann sagt Jesus, und jetzt habe ich einen Plan. Alles, was ich habe, Jesus, alles, was ich habe, ist für dich, damit du ganz dargestellt wirst in mir. Denn das ist das, was Liebe tut. Liebe will immer, dass der andere er selbst ist, dass die andere sie selbst ist. Liebe will nicht, dass der andere gleich gemacht, nivelliert, kaputt wird. Du bist berufen, ganz, ganz zu werden. Freunde, wir Christen in der westlichen Welt haben eine so begrenzte Sicht auf die diesseitige materielle Welt. Und wir hadern mit Gott und dann läuft irgendwas schlecht und dann werden wir hier krank oder dann hat Gott uns eine Verheißung gegeben und wir sehen die Erfüllung nicht und wir sind total traurig und verwirrt, weil wir glauben, dass Gottes größter Plan ist, dass einfach alles super läuft. Nun, ich habe Glauben dafür, dass Gott Gebete erhört, dass er Kranke heilt, dass er Wunder tut. Amen. Ich habe Glauben dafür. Und zugleich gibt es einen Plan Gottes, der das noch übersteigt. Du bist geschaffen für die Ewigkeit. Und dein erstes und größtes Mandat, das du überhaupt hast, das du überhaupt je haben wirst, ist, dass du bist. Gott hat dich erschaffen. Das ist die größte Würde, die du haben kannst, dass du ein Mensch bist, der lebt, der morgens aufsteht, der sein Leben als Geschenk aus der Hand Gottes hat. Und dieses Leben dann, das ist das Natürlichste von der Welt, komplett zurückschickt an Gott. Das nennt man das erste Gebot. Das erste und größte Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, all deiner Kraft und all deinen Gedanken. Und aus diesem dich an Gott zurückschenken, fließt automatisch, dass du auch andere Menschen sein lässt. Weil mit denen musst du dich nicht mehr vergleichen und du musst die nicht niedermachen und die müssen nicht besser oder schlechter sein als du. Du kannst andere Menschen authentisch lieben, das nennt man das zweite Gebot. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist deine Größe, das ist deine Schönheit, das ist deine Würde, das ist deine Berufung. Ich lade jetzt einfach mal ein, dass uns Elke und Sebi hier noch kurz ins Gebet führen. Du hast eine Berufung, das ist eine ewige Berufung, ganz, ganz zu sein. Gott ist nicht interessiert daran, dass du alles Mögliche irgendwie für ihn tust. Auch hier Gebetshaus, Mehrkonferenz, Tag- und Nachtgebet sind nicht abstrakte Geschichten. Gott braucht es, dass wir im Tag und Nacht was vorsingen. Er hat Interesse an echten, ganzen Menschen, zerbrechlichen, normalen Menschen. Er ist wirklich interessiert an unserer schwachen Stelle. Er will, dass wir ganz und echt sind. Und am ganzesten und am echtesten wird der Mensch da, wo er sich zurückschenkt in Anbetung, in Liebe zu demjenigen, der ihm alles geschenkt hat. Lass uns mal aufstehen und beten.
Ich möchte euch einladen, darauf zu reagieren, auf das, was wir gerade gehört haben. Und einfach in dem Glauben, dass du hier bist, weil der Herr an dir in diesen Tagen ein tiefes Werk tun möchte. Und ich habe empfunden, dass total viel Heilung schon passiert ist. Einfach nur durch das, was Johannes gesprochen hat, hat der Herr schon angefangen, Herzen zu heilen. Ist schon ganz tief reingegangen, hat seine heilende Hand gelegt auf die Stellen in deinem Herzen, wo es weh tut, wo du noch nicht ganz bist, wo du noch Angst hast, dich zu zeigen deinem Schöpfer, der dich kennt und der dich total liebt, so wie du bist. Und ich lade euch einfach ein, jetzt mit mir, ich möchte mich wie zum Sprachrohr machen für euch und einfach für euch beten und geh einfach im Herzen mit, wenn du sagen kannst, ja, das ist auch mein Gebet. Vater, wir danken dir für deine unvorstellbare Liebe, mit der du uns liebst, obwohl du alles siehst. Herr, du kennst uns durch und durch und du sprichst dein Ja zu uns. Herr, und ich will dir heute sagen, ich will mich nicht mehr verstecken. Ich will nicht mehr sein wie Adam und Eva, die sich vor dir versteckt haben und sich nicht zeigen wollten mit ihrer Sünde, mit ihrer Schwäche, mit ihrem Versagen. Herr, sondern ich will mich in dein Licht stellen, unter deinen Blick der Liebe. Ich stelle mich jetzt unter deinen Blick der Liebe. In dem Wissen, dass du komplett und total Ja sagst zu mir. Auch zu dem, wo noch Heilung passieren muss, wo noch Wachstum passieren muss, wo noch Buße und Umkehr passieren muss. Ich komme zu dir mit allem, was ich habe und bin. Mit allem, was ich habe und bin. Und ich will ganz werden, Herr. Das ist mein Gebet heute Abend. Ich will ganz, ganz werden. Und ich will mich dir zumuten in dem Zustand, in dem ich jetzt noch bin. Und ich weiß, dass du zu uns sagst, ihr seid meine geliebten Kinder, an euch habe ich Wohlgefallen. So, und ich bete, Herr, dass du dein Wohlgefallen jetzt ausgießt über jeden Einzelnen in diesem Raum. Gieß dein Wohlgefallen aus. Lass jeden Einzelnen jetzt dein Lächeln sehen, das du hast, wenn du jeden Einzelnen anschaust. Diesen Blick der Liebe, den du hast, wenn du diese Person anschaust. Geh ganz tief rein jetzt, Herr, in die Herzen. Fang an, alles wieder zusammenzufügen, alles wieder heil zu machen, alles wieder ganz zu machen. Weil du so bist, Herr, das ist dein Wesen. Überall dort, wo deine Hand berührt, da wird alles wieder heil. Da wird alles wieder ganz.